Was wir vor unseren Augen sehen, ist längst das Letzte nicht. Das Ende wird nicht dunkel sein, das Ende liegt im Licht. Weil Jesus lebt, er ist uns nah. Halleluja. Was wir vor unseren Augen sehen, ist längst das Letzte nicht. Das Ende wird nicht dunkel sein, das Ende liegt im Licht, weil Jesus lebt.
Vielen Dank für das Lied. Das ist eine Vorbereitung für die Predigt. Meine Predigt hat heute das Thema Jesus lebt. Lebst du mit ihm? Jesus lebt. Lebst du mit ihm? Da muss ich einfach heute nochmal zurückgehen auf das Ostergeschehen. Wie war das da? Am ersten Tag der Woche, also nach dem Sabbat, kam die Frauen zum Grab und sie fanden den Stein abgewälzt. Sie gingen hinein in das Grab, in dieses Felsengrab und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und sie waren ganz bekümmert und traurig. Da traten zwei Männer mit glänzenden Kleidern zu ihnen Da schraken sie. Die Männer sprachen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie gingen vom Grab weg, verkündigten alles das den Elfen, alles, was sie gesehen hatten. Und da werden die Frauen benannt, die als erstes da waren, und die Frauen sind Nummer eins hier. Maria, Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter, die sagten das alles, was sie da gesehen haben, den Aposteln. Und den Aposteln erschienen diese Worte wie ein Märchen und glaubten ihn nicht. Und der Choleriker Petrus, den hielt's nicht mehr, er stand auf und lief zum Grab, um sich zu vergewissern. Was sieht er? Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Wo ist Jesus? Die Frage sollt ihr jetzt beantworten. Der Markus wird jetzt einige von euch interviewen. Das Grab ist leer.
Genau, die Frage, das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Ja, Jesus ist in mir und ich bin in Jesus.
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Im Himmel.
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
In meinem Herz und jeden Tag an meiner Seite.
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Beim Vater.
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Im Himmel, er bereitet eine Wohnung für uns zu.
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Jesus ist auferstanden. Er lebt auch in mir.
Ja, er lebt, genau.
Danke. War, das hören wir jetzt vom Silas.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf euch heute den Predigttext vorlesen. Lukas 24, 13 bis 36. Und ich gebe euch, oder der Text gibt euch die Antwort: Wo ist Jesus? Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus? Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie aber sagten zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Verurteilung zum Tode übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte, und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebt. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sagte zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzes, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Muss nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die bei ihnen waren versammelt. Die sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, in ihre Mitte, sagte zu ihnen, Friede sei mit euch.
Können wir vielleicht mal ein bisschen lüften, ehe wir jetzt wieder hören sollen, nachdem wir schon so viel gehört haben, es ist 10:50. Ich glaube ja kaum, dass bei allen so das Fassungsvermögen noch da ist, wenn nicht mal ein bisschen Sauerstoff rankommt an uns. Nicht? Also die Frage war, das Grab ist leer, wo ist Jesus? Und die Antwort hat uns der Silas gelesen. Euch beiden herzlichen Dank, Markus, überhaupt auch für deine Leitung und all denen, die so eine Leitung immer wieder machen, herzlichen Dank. Und Silas für das Lesen. Am Auferstehungstag, am ersten Ostertag, wo ist Jesus? Die Antwort hier im Text. Er ist bei den bekümmerten Jüngern, bei den verzweifelten, bei den traurigen und enttäuschten Jüngern. Er ist bei denen, die weg sind aus der Gemeinschaft der Jünger. Er ist bei denen, die weg sind aus dem, was sie bis jetzt geglaubt haben. Sie hatten so viel von Jesus gehört, so viel Wunder mit Jesus erlebt und vieles auch für gut erkannt. Und auf einmal soll alles nichtig sein? Jesus ist tot. Er ist nicht mehr da. Er ist schändlich gescheitert. Jetzt wollen sie nur noch nach Hause ihre Ruhe finden, versuchen, das alles zu verstehen, nicht? So sind sie auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, das nordwestlich von Jerusalem liegt, ungefähr 12 Kilometer Wegs. Und da heißt es im Text, zwei von ihnen sind unterwegs. Keine Apostel, ganz normale Jünger Jesu wie du und ich, nicht? Vielleicht von den 70, die Jesus einmal ausgesandt hat, nicht? Sie sind in Zweierschaft unterwegs. Und diese Zweierschaft der Jünger Jesu, die muss gelebt sein. Und die hat sie auch hier beieinander gehalten, nicht? In Matthäus 18, Vers 19 und 20 sagt Jesus, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Lebst du diese Jüngerzweierschaft. Ihr, die ihr gläubige Ehepartner habt. Da sind zwei schon mal. Lebst du das? Diese unwahrscheinlich große Verheißung, die Jesus gibt, wo zwei unter euch eins werden, warum sie bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Da kommt Verheißung vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist über das Gebet in unsere Zweierschaft, in unsere Ehen. Nutzen wir das? Leben wir das? Nicht, ja? Ist da Jesus, der Auferstandene, der, in dem beide sich immer wieder finden im Gebet, nicht, ja? Und mir hat ein alter Vater im Glauben mal gesagt, Ehe buchstabiert man bei den Gläubigen so. Vorne ein E und hinten ein E. Was fehlt? Das H in der Mitte. Sonst ist in einer Ehe nur Elend vorne und Elend hinten. Ohne das H in der Mitte. Darin sich zu finden und das zu nutzen in einer Gebetsgemeinschaft, diszipliniert, jeden Tag, hast du diese Zeit? Lebst du das mit deiner Frau? Diese kleine, gesunde Zelle ist ganz wichtig für den gesamten Organismus des Leibes Jesu, nicht? Auch in unserer Gemeinde. Wo du nicht verheiratet bist und keine gläubigen Ehepartner hast, da gilt es, den zu suchen oder die zu suchen, mit der man sich verbinden kann. Und das Schöne ist ja heute mit Handy, nicht, ja, kann man nicht nur quatschen über alles Mögliche, sondern man kann auch miteinander beten, nicht. Das zu nutzen, nicht, ja. Diese Zweierschaft zu leben. Und das beginnt natürlich in unseren gläubigen Ehen und in jeder Zweierschaft. Da ist Jesus, der Auferstandene, mitten unter euch gegenwärtig, nicht? Und so baut sich Gemeinde Jesu aus den kleinsten geistlichen Zellen zu diesem großen Organismus, nicht? Und dieser große Organismus ist nur so weit geistlich lebendig und gesund, soweit diese kleinen geistlichen Zellen geistlich gesund sind, nicht? Und dann gibt es ein zweites Wort über die Jüngerzweierschaft in Lukas 10, Vers 1. Da heißt es, und Jesus sonderte 70 aus und sandte sie je zwei und zwei und gab ihnen Vollmacht. Nicht? Dienst, Gemeinschaft. Im Zweierpack. Und was bin ich froh für meine Frau im Doppelpack, nicht? Ja? Und das werden wir nicht lassen. Und wenn wir nur noch hier rumkrapsen dann, und ihr sagt, wir sollen nicht mehr Dienst tun, dann machen wir das natürlich ganz klar. Nee, ihr gebt uns nicht diese Anweisung, das wird Jesus schon im richtigen Moment machen. Aber hast du einen Bruder, eine Schwester in Dienstgemeinschaft? Davon lebt die Gemeinde Jesu. Hast du dir von Jesus mit einem anderen und einer anderen einen Auftrag, eine Aufgabe zeigen lassen? Und lebst du da Dienstgemeinschaft, bevollmächtigt von Jesus? Die zwei waren unterwegs in Jüngerzweierschaft. Und da wird der Auferstandene erlebt. Und da heißt es im Text, wie sie so unterwegs sind, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Kennst du das? Jesus ist da, das weiß ich. Er lebt, das weiß ich. Und doch lebe ich so, als wäre er nicht da. Ich erkenne ihn nicht. Bei den Emmaus-Jüngern damals war das verständlich, denn die Jünger kamen von Karfreitag her, wo sie Jesu Leiden und Sterben miterlebt hatten. Völlig enttäuscht, verzagt und zweifelnd und waren sie jetzt unterwegs. weg von dem Ort dieses Geschehens. Was nützte das alles? Sein Leiden und Sterben, was bleibt von seiner Verkündigung, von seinen Wundern, nicht? Alles vergeblich. Alles vergeblich. Und es wird bestätigt von Paulus, 1. Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist euer Glaube vergeblich. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig und so seid ihr weiter in euren Sünden, nicht? Ist Jesus nicht auferstanden, so sind alle, die in Christus entschlafen sind, so sagt es Paulus, verloren. Darum die Auferstehung Jesu ist das Hauptstück seiner Erlösung, nicht wahr? So triumphiert der Paulus, 1. Korinther 15, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht? So dürfen wir im Glauben an Jesus, den Auferstandenen, teilhaben. An seiner vollen Erlösung, an den ganzen Sieg. Und da ist Karfreitag nicht das Letzte. Sondern Jesu Tod am Kreuz ist heilbringender Tod für uns. Und die Auferstehung Jesu ist die völlige Bestätigung Gottes des Vaters für sein Vollbracht am Karfreitag, nicht? Die Auferstehung ist es. Und daraus resultiert und wird das bestätigt, was Jesus sagt in Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Und im Glauben nur an Jesus habe ich Teil am ewigen Leben. Und wer Jesus hat, hat das ewige Leben. In Römer 10, Vers 9 sagt der Paulus, wenn du mit deinem Munde bekennst Jesus als deinen Herrn und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und hier knüpft Paulus bewusst an die Auferstehung Jesu. Er sagt nicht, wenn du glaubst an das Kreuz, sondern an die Auferstehung Jesu, dann wirst du gerettet. Nur so wirst du gerettet für alle Ewigkeit, wenn du als erstes Jesus als deinen Herrn annimmst. Ihm dein Leben übergibst. Und Jesus kann nur Herr sein auf allen Gebieten deines Lebens, wenn er Herr in deinem Leben geworden ist. Er kann Herr sein über deine Gefühle, über deine Fantasie, über deine Triebe. Er kann Herr sein, nur wenn du ihn auf den Thron nimmst und dein Leben ihm übergibst, nicht wahr? Als Herrn, dann kann er dich beherrschen, nicht? Hast du ihn als deinen Herrn angenommen, ihm dein Leben übergeben? Ich habe den Eindruck, dass viele so zur Gemeinde gehören. Und sie geben sich mit dieser Gemeindezugehörigkeit zufrieden. Wir sind ja hier und dabei. Aber Gemeindezugehörigkeit ist zu wenig. Christuszugehörigkeit ist alles entscheidend. Gehörst du Christus, dann gehörst du auch zu einer Gemeinde. Hast du ihn als deinen Herrn angenommen, dein Leben ihm übergeben? Davon hängt alles ab. Und dann hast du schon mal öffentlich bekannt. Nicht gleich vor deinen Kollegen bei der Arbeit. Das öffentliche Bekennen beginnt hier in der Gemeinde, nicht, ja? Und das sollten wir wieder ein bisschen mehr üben, auch im Gottesdienst. Und dafür würde ich gerne viel Zeit von meiner Predigt absparen, wenn hier einige vorne stehen würden, würden mal erzählen, wie sie wiedergeboren wurden, bekehrt zum Glauben an Jesus, als sie ihren Herrn gekommen sind. Das ist beispielhaft zum Nachmachen, zum Nachfolgen für viele. Und das ehrt Jesus. wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus als deinen Herrn, so wirst du gerettet. Im Glauben an den Auferstandenen, mit ihm dann zu leben, mit ihm jeden Moment zu rechnen, das ist entscheidend dann im Alltag, wenn ich Jesus angenommen habe. Wer nicht mit Jesus rechnet und lebt in seinem Alltag, der verlebt sein Leben im Unglauben. Auch wenn er sich gläubig nennt, nicht wahr? Wer sich hier der Gegenwart Jesu im Alltag, der Gegenwart Jesus dem Lebendigen versagt, dem kann auch ganz schnell das ewige Leben entgleiten, nicht wahr? Und wir leben nur ewigkeitsträchtig, wenn wir in dieser lebendigen persönlichen Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen, leben, herzensmäßig gegenwärtig, nicht wahr? Lebst du mit ihm jetzt? Oder ist alles gezielt darauf, naja, ich werde einmal mit ihm in der Ewigkeit leben, nicht? Nein. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat jetzt das ewige Leben. Der lebt von nun an jetzt mit Jesus im auferstandenen, gegenwärtigen Herrn. Jeden Augenblick, nicht? Der lebt nicht mehr so, als wäre er nicht da. Und das ist unsere Not, das ist auch meine Not nach vielen Glaubensjahren mit Jesus, dass ich abends oft traurig bin und sage, oh Herr, wo habe ich dich heute wieder allein gelassen, nicht? Und ohne dich gelebt, nicht? Das muss praktisch Formen annehmen, nicht? Wir sind heute Morgen so gegen 7 wach geworden. Das erste ist natürlich schnellstens ins Bad, nicht, oder? Oder wenn ich wach werde und meine Augen aufschlage, ist das erste die Verbindung mit ihm, mit Jesus, nicht? Da mit ihm ins Gespräch zu kommen, sofort. Und für uns Alte dann, danke, dass ich noch da bin. Ich habe es schon mal gesagt, nicht? Danke, dass ich meine Glieder noch rühren kann. Und dann so meine erste Gebetszeit noch im Bett unter der warmen Decke mit Jesus habe. Ist das schön. Da geht's los. Lebt er für dich? Lebst du mit ihm oder nicht? Nur bei uns Alten, da ist das natürlich, dann gibt's viele Anliegen, die wir dann mit Jesus klären müssen, wo wir ihn hineinnehmen müssen, nicht? Ja. Und dann betet man schon, wenn man so einen Dienst hat wie hier, Herr, lass das alles gut werden. Bereite du den Gottesdienst vor, hilf dem Markus und dem Silas und der Anita, die singt, und bereite du jeden vor, der kommt, oh Herr, mach die Herzen frei und offen für dich, dass du hineinreden kannst. Und dann setzt man sich ins Auto und dann betet man, Herr, jetzt bewahre uns nicht, Herr. Und ich weiß von meiner Frau, die kann das schnelle Fahren nicht vertragen, und dann bete ich schon immer still unterwegs, jetzt lenk du das Tempo, dass sie das ertragen kann. Und dann unterwegs bete ich schon, Herr, du weißt, wie das hier in der Gemeinde ist, nicht? Ja, da kommen wir an mit Gitarre und wir alten Leute und finden oft keinen Parkplatz vor der Gemeinde, nicht? So war es auch heute wieder. Wenn es sein kann, schenk uns doch einen Parkplatz. Heute hat er uns keinen geschenkt. So mit Jesus leben, nicht? Ja. Das ist Herrlichkeit, wunderbar. Und je mehr echter und realer und im Kleinsten wirklich ausgeprägt wir das praktizieren und wirklich ausleben, da wird Jesus geehrt. Leb ich mit ihm. Denn dafür ist Jesus auferstanden. Dass er, der Lebendige, jeden Moment bei dir, haben wir vorhin gesungen in dem Lied, nicht, ja? Bei dir sein will. Alle Tage. Dafür ist er auferstanden. Mit seiner Allwissenheit will er bei dir sein. Mit seinem ganzen Allmacht will er bei dir sein. Mit seiner Allgegenwart, mit dem allem, was er kann und hat und weiß, will er bei dir sein. Allgegenwärtig jeden Moment. Und das darfst du auskosten im Glauben. Real leben, nicht? Ja. Ein zweiter Punkt. Jesus naht sich dir und redet seelsorgerlich mit den Jüngern damals und mit dir. Vers 17 bis 27. Wir haben in der Bibel ganz selten solche Gespräche, wo wir hineinschauen können, wie Jesus ein Seelsorger ist. Hier nimmt der Lukas sich viel Text, nicht? Und der Silas hat das vorhin wunderbar gelesen. Dürfen wir hineinschauen in ein Gespräch Jesu mit seinen zwei Jüngern. In Johannes 4 gibt es auch in der Länge nochmal so ein Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er sprach mit ihnen. Aber zunächst heißt es, die zwei redeten miteinander von all den Geschichten, die sie in den vergangenen Tagen erlebt hatten. Sie redeten von ihrem Kummer in ihrem Herzen so miteinander. Und das ist gut, wenn so zwei miteinander unterwegs sind. Dann kann man sich aussprechen. Zwei können ganz anders dann das miteinander tragen. Und sie redeten nicht nur darüber, ihren Kummer, sie redeten auch dann, wie soll das alles weitergehen, nicht? Ja, mit uns und mit dem Reich Gottes und überhaupt mit der Sache Jesu. Aber es ist gut, wenn man miteinander redet. Und da gibt's ja nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeiten, bei der Tasse Kaffee hier, nicht? Ja. Man darf über die Dinge reden, von den Geschichten, die uns im Alltag bewegen, auch miteinander. Sich aussprechen. Aber man muss dabei auch klar sein, was bringt das letztlich? Ist das die Lösung? Das war für die Jünger damals auch keine Lösung, nicht? Darum heißt es im Text, da nahte sich Jesus. Und damit beginnt's. Der Auferstandene nahte sich. Egal in welcher Verfassung du bist, welchen Kummer du hast, welchen Zweifel dich immer wieder plagen, egal welche Verzagtheit dich herunterzieht, Jesus naht sich dir, der Auferstandene. Und er ging mit ihnen. Und das ist Seelsorge. Er ist erstmal wie ein Mensch an ihrer Seite. Er geht ein Stück Wegs mit ihnen. Er ist mit ihnen unterwegs. Und das ist das Gute. Wir brauchen keine Strecke unseres Lebens ohne Jesus sein. Und egal, wo du dich verlaufen hast und weggelaufen bist, er, der gute Hirte, der Seelsorger deiner Seele, geht dir nach und geht mit dir. Auch den Weg, wo du eine Umleitung benutzt, nicht, ja. Und er holt dich zurück und bringt dich zurecht in ein bereinigtes, befriedetes Verhältnis mit ihm und dem Vater. Jesus redete seelsorgerlich mit ihnen und mit dir. Und in diesem Gespräch kommt es heraus. Er fragt zunächst, über was unterhaltet ihr euch? Was bewegt euch? Danach fragt Jesus und so beginnt er das Gespräch und möchte dich ins Gespräch ziehen. Er möchte, dass du wieder ins Gespräch kommst mit ihm. Was bewegt dich? Da blieben sie stehen, ganz traurig. Und dann darfst du sein wie die Jünger, darfst deine Gemütsverfassung ihm zeigen. Und dann hast du ganz offen dich aussprechen. Kleophas übernimmt das Wort. Ja, bist du einer der Unwissenden? Nicht ganz Jerusalem weißt du, was da geschehen ist, nicht? Ja. Ganz offen darfst du es aussprechen. Aber Jesus bohrt weiter. Ja, was ist denn geschehen? Als ob er das nicht wüsste, nicht? Ja. Er selbst, als ob er das nicht wüsste. Aber er fragt, was denn? Was ist denn geschehen? Warum fragt er es? Sie sollen ihr Herz entleeren, nicht, ja? Ihren Kummer aussprechen. Ihre Zweifel ihm benennen, nicht? Und so macht das mit dir. Und das ist das Schöne, das ist ein großer Seelsorger und von dem kann ich immer wieder lernen. Lass die anderen erstmal reden und hör zu nicht. Und dann kommt heraus, wie denken Sie über Jesus? Jesus von Nazareth, der war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk und so sahen sie nicht, ja. Sie machen Jesus kund, wie sie so über ihn denken, nicht, ja. Was denkst du über Jesus? Du kannst ihm sagen. Und sie reden sehr kritisch und ehrlich vor ihm. Darf man das bei uns in der Gemeinde? Was denkst du? Und zwar reden sie sehr kritisch über die Obersten, nicht? Ja? Was denkst du über die Obersten? Und dann, sie reden über ihre Enttäuschung. Rede mit Jesus über deine Enttäuschung. Wie tief sie sitzt und worüber du enttäuscht bist, nicht? Und sie reden mit ihm über das, was sie ängstlich macht und verwirrt, erschreckt, was die Frauen da erzählt haben und den Leib nicht gefunden. Und sie reden mit ihm über das, was sie nicht glauben können, nicht? Alles, was sie da gehört und gesehen haben, Jesus ist tot, nicht? Und so lässt sie Jesus reden. Und das ist das Gute. Sprich dich aus bei Jesus, nicht? Und dann halt mal den Atem an. Und willst du auch hören, was Jesus da sagt? Und ob sie das wollten oder nicht, Jesus redet nun. Und zwar rührt er den wunden Punkt an und sagt, ihr Toren und trägen Herzens nicht. Und das sollte mal einer unter uns dann jemand anders sagen, nicht? Du bist doch... Jesus darf das und kann das. Und er sagt damit, euer Unverständnis kommt aus eurem Herzen, aus eurem ungläubigen Herzen. Euer Herz ist euer Problem. Ihr habt so viel gehört und doch nicht im Gehorsam ausgelebt, nicht? Ihr habt so viel erkannt und doch nicht verstanden, weil ihr so eine vorgefasste Meinung habt, die ihr nicht aufgeben wollt, nicht? Ja. Ich habe euch doch ganz klar gesagt, Menschensohn muss leiden, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Warum nimmt er das nicht? Warum habt ihr das nicht als bare Münze genommen? Nicht? So redet Jesus mit den Jüngern. Und daher heißt es von den Jüngern, brannte nicht unser Herz, nicht, ja, da er mit uns redete. Und das war mein Gebet auch vor dieser Predigt, Herr Jesus. Lass eine Predigt sein, die wieder das Herz erreicht durch dein Wort. Zum Brennen bringt, nicht wahr? Die Zeit ist fortgeschritten. So viel bleibt uns heute nicht, darum will ich es kurz machen. Ein 3. Punkt, Jesus, der Auferstandene, kehrt bei mir ein, öffnet mir Augen und das Herz. Vers 28 bis 31. Und sie kam nach Emmaus und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Warum tut das Jesus? Warum verstellt er sich so, als wollte er weitergehen? So ist Jesus. Er drängt sich nicht auf. Er gibt dich frei in deiner Entscheidung. Und er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Diese Tür deines Lebens hat nur eine Klinke innen. Wenn du nicht auftust, ich zwäng mich nicht hinein. In keinen Raum deines Lebens zwänge ich mich hinein. Wenn du mich hineinnimmst mit einem ganzen Gebet, denn beten heißt Jesus einlassen in das Haus deines Lebens, in deine Ehe, in deine Familie, in deinen Beruf. Wenn du mich nicht hineinnimmst in die verschiedenen Lebensräume, dann bleibe ich vor der Tür nicht. Aber da fiel der Groschen bei den Jüngern. Dann heißt es, und sie nötigten ihn. Das ist eine Art von Beten, nicht? Ja. Jesus darf man nötigen, hereinzukommen, nicht? Erst hatten sie ihn als unbekannt nur gesehen. Und alles, was er zwar gesagt hat, war herzergreifend. Und Jesus war mit ihnen noch nicht am Ziel. Aber er wollte noch weiter mit ihnen auf das Entscheidende kommen. Und er überlässt es auf dieser Strecke bis zu diesem Ziel immer noch ihnen, wie sie sich entscheiden. So überlässt es auch dir. Erst wenn du sagst, komm hinein, nicht? Ja. Komm hinein in mein Herz. Komm hinein in mein Leben, komm hinein in meine Ehe, komm hinein in meine Probleme, komm hinein in meine Schuld, nicht? Dann wird Jesus der sein wie hier. Und als er einkehrt und sie zu Tische sitzen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen nach seiner Gewohnheit. Und Offenbarung 3, Vers 20, stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand die Tür auftun wird und wird mich einlassen, mit dem werde ich das Abendmahl halten. Und dann wird das wahr, da werden sie einfach daran erinnert. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch. Nach dem Mal, dieser Kelch ist das, der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nicht? Und das stand vor ihnen. Sie wollten Jesus eigentlich als Gast beherbergen. Und jetzt erleben sie ihn als den Heiland, als den Priester und Versöhner, als den Herrn und Hausvater. Nicht? Da wurden ihre Augen geöffnet, nicht? Und sie kommen mit Jesus und mit sich selbst wieder ins Reine. Der vierte Punkt und letzte Punkt. Jesus entzieht sich mir und ich möchte ihn festhalten. Da heißt es, er verschwand vor ihnen. Gerade eben noch gesegnet, erlebt, vom Herz ergriffen und auf einmal Jesus weg. Ihn gerade als Auferstandenen gesehen, leibhaftig gesehen und auf einmal Jesus weg. Nicht? Und solche Spannung des Glaubens kennen wir auch. Und Jesus sagt ja, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Spannung des Glaubens dann weiter durchhalten, nichts sehen und doch glauben, nichts fühlen und doch glauben, nichts erleben und doch glauben. Die Jünger sind wieder allein. Und wenn ihr nach Hause geht, wieder allein? Nein, die waren nicht mehr allein. Für die war Jesus jetzt der lebendige und auferstandene, jetzt gegenwärtige Herr. Und das veränderte ihr Leben. Und sie standen auf, heißt es, und kehrten um, wieder gen Jerusalem. Das war die erste Wirkung. Schnellstens wieder zurück in die Gemeinschaft der Jünger, nicht? Schnellstens wieder zurück in die Gemeinschaft der Gemeinde, nicht? Das war Wirkung des Auferstandenen. In der Begegnung mit ihm nicht. Und dann fanden sie die 11 versammelt, welche sprachen, der Herr ist auferstanden. Und sie erzählten ihm, sie bezeugten ihm, ihnen, was sie gesehen und erlebt hatten mit Jesus nicht. Das ist Wirkung. In der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn kann ich Zeugnis geben nicht. Wo hat der Teufel uns da mundtot gemacht nicht? Und da sie davon redeten, heißt es im Vers 36, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Jetzt war ihr Herz zur Ruhe gekommen. Im Frieden mit Gott, in Harmonie mit ihm, mit dem Auferstandenen. Und so tritt Jesus in dein Leben. Erkenne es doch, Jesus lebt. Und leb du mit ihm, jeden Augenblick herzensverbunden und herzensgegenwärtig. Jeden Augenblick, von jetzt bis in alle Ewigkeit, dass das möglich ist, haben wir dem auferstandenen Herrn zu verdanken. Nutz das und leb das für dich persönlich. Amen.